Puls.
Ich bin einfach mal ehrlich, ja?
Ja.
Man kann ja am Ende immer noch sagen, dass ich nur als meine Rapper-Persönlichkeit geantwortet habe. Aber,
Schacht und Wasabi. Der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Yesin.
Hallo Falk.
Na, wie geht's dir?
Satt. Gut.
Satt?
Satt. Ich habe gerade noch gegessen, ja, bevor wir hier gezoomt haben.
Bist du auch Sitt?
Nee, ich habe salzig gegessen. Das heißt, ich habe hier eine Flasche Wasser. Da sind noch ungefähr 1,3 Liter drin. Die werde ich bestimmt während der Sendung trinken.
Für unsere Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was zur Hölle ist denn Sitt? Sitt ist irgendwann mal erfunden worden für nicht mehr durstig, so wie satt, nur eben im Getränkesinne. Und natürlich wird euch auch aufgefallen sein, dass ich hier mit Yesin bin statt mit Jule. Und das, obwohl wir eigentlich unser 200. Jubiläum heute feiern wollten. Wir haben auch sehr viele Fragen von euch bekommen, die wir alle beantworten wollten. Allerdings hat die gute Jule vom Arzt eine Ruhezeit verordnet bekommen. Die muss sich schonen, weswegen ich jetzt Yesin als ja, Notfallgast fast am Start
okay.
habe.
Das ist schon okay.
Ja, du kannst damit leben, dass, ja. dass du Ersatz bist.
Ja, ich bin ja auch Yesin von Audio 88 und Yesin. Man gewöhnt sich an alles.
Ah, okay. Wie ist das so in einer Zweierbeziehung?
Alles gut. Alles bestens.
Okay.
Ist wirklich gut.
Ja, ich glaube dir schon.
Ich wollte euch gratulieren übrigens, ne, zur 200. Sendung. Finde ich stabil. 200, ihr macht das jede Woche, ne?
Genau, wir machen das seit 200 Wochen. Und natürlich, ja, da ist das Stichwort. Natürlich wünschen wir von hier aus Jule gute Besserung. Dass sie dann nächste Woche wieder zurück ist. Und dann, also macht euch keine Sorgen, wir holen das nach. Das ist sozusagen die 199.5. Sendung oder so. Ich weiß noch nicht genau, ob man das bei Spotify und so weiter irgendwie richtig markieren kann, aber vielleicht, weiß ich nicht, 199b oder sowas, irgendwas. Und wir holen, die Fragen sind nicht weg. Wir holen das alles nach und dann wird das auch alles gut werden. Lass uns mal jetzt in die Sendung hier einsteigen, in den Podcast. Ich habe ein paar Themen auch vorbereitet, aber in dem kurzen Vorgespräch, das wir gemacht haben, da hast du gesagt, dass du dich, also es klang so, als würdest du dich seit längerem nicht so richtig mit Rap beschäftigen. Was genau bedeutet das?
Dass ich Besseres zu tun habe.
Wow. Ja.
Ja. Nee, ich glaube, es ist wie immer, wenn man ein Album macht, man hat genug mit sich selbst zu tun. Und davor habe ich ja, keine Ahnung, davor habe ich Twitch-Streaming gemacht und Merch-Kollektion und wir waren auf Tour und so. Also es gibt schon immer Phasen, in denen ich Rap höre und dann meistens auch so die Sachen, die sich angestaut haben, wo alle sagen, das musst du aber mal hören und so. Aber dass ich mich so richtig mit Rap beschäftige und mit diesem Boulevard, was ihr hier macht, das ist tatsächlich schon seit einer Weile nicht mehr so krass.
Also das hängt dann tatsächlich damit zusammen, es gibt ja so Rapper, die auch sagen, ey, wenn ich in so einer Produktionsphase bin, dann höre ich gar keine andere Musik, weil ich überhaupt keine Einflüsse will. Ist das sowas oder ist es auch schon auf einem Level, dass es genervt hat?
Nee, ach, mit den Einflüssen, also ich bin auch, glaube ich, also ich habe garantiert Einflüsse, die man raushört. Und bestimmt würde mir hier und da irgendjemand Biting vorwerfen mit irgendwelchen Flows oder so. Das mache ich dann wahrscheinlich nicht bewusst. Außer es ist bei Savage geklaut, dann mache ich es immer bewusst. nee, ich glaube so, da ich bin nicht gut genug, also als Rapper nicht gut genug, um jetzt zu sagen so, ey, ich kapsel mich ab, weil sonst wenn ich Rap höre, dann auch zum Beispiel viel Drake und da würde ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass ich hinkriege, was der hinkriegt, von daher habe ich da nicht so Bedenken. Aber ich lasse mich gerne inspirieren, also zum Beispiel, ich bin jetzt nicht so dieser Hardcore-Griselda- Hörer, wo dann irgendwie den ganzen Tag Westside Gunn und Conway und so rum hoch und runter läuft. Aber das hat mich natürlich auch geflasht und immer wenn ich es höre, finde ich es auch geil. Und es gibt auf jeden Fall einen Song auch auf unserem neuen Album, der inspiriert ist von dem, von dem Style. So.
Wow, da bin ich gespannt. Also für die Zuhörer, die jetzt noch nicht so genau wissen, Griselda Records ist ein Thema, was so seit, ja, was immer größer geworden ist über die letzten Jahre. Und ich würde mal behaupten, jetzt über die letzten 1,5 Jahre so eine Welle erzeugt hat, so mit Jay-Z-Management-Deal und Eminem Shady Records Label-Deal, der, glaube ich, jetzt gerade wieder aufgelöst wird. Und das aber immer unter der Voraussetzung, dass es extrem düstere Boom-Bap, also 90er-Style inspirierte Musik ist, sehr schmutzig auch. Und dann wird da sehr düster, werden Drogengeschichten, ich pauschalisiere das jetzt mal, ja, drüber gerimt, aber in so exquisiter Form, dass auch so die ganzen Alten, also so ein, ich persönlich habe ja das Gefühl, dass zum Beispiel Busta Rhymes, sein aktuelles Album, das du natürlich nicht gehört hast.
Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Ich glaube, dass das, dass dieses Griselda-Movement tatsächlich diesen älteren Rappern, die dieses Jahr mit ihrem, keine Ahnung, dann 8. oder 10. oder 15. Album zurückgekommen sind, so einen Arschtritt verpasst haben, weil ich gefühlt den Eindruck habe, dass die Qualität der Mucke besser geworden ist. Aber du kannst ja gar nicht mitreden. Also deswegen.
Na doch, ja. Was das angeht, kann ich mitreden. Ja. Dieses Griselda-Ding habe ich schon ein bisschen auf dem Schirm, weil die ja auch, die sind ja auch social media-mäßig sehr fit. Da muss man gar nicht die Alben hören eigentlich und kriegt schon alles mit. Aber das glaube ich nämlich auch. Ja. Ich glaube, dass die haben so viel von früher, also auch aus unserer Jugend, aber ja auch aus der von Jay-Z und so weiter, also prägende Stile wie Wu-Tang oder, ja, vor allem, ich finde so Rack One ist so der beste Soundvergleich irgendwie, das so nach heute geholt mit Vierfachreimen und Bildern und Flows, die vollkommen zeitgemäß sind, und ich glaube, dass das irgendwie für alle so ein Ding war, so, zum einen dieses geile Gefühl, wie es sich früher angefühlt hat, so düster, wie du schon meintest, so düsterer Underground-Rap aus den Suburbs so. Und dann gleichzeitig aber auf so einem technisch hohen Level, das viele, glaube ich, auch so ja gepusht hat und aber auch so herausgefordert hat, so, ne? Dass man das hört und denkt, so, Alter, also das, ich will das auch, das müsste ich eigentlich auch so, weißt du so, ne? Oder das müsste ich hinkriegen. So. Also so dieses. Ich weiß nicht, es gibt so Musik, wenn man, oder so geht es mir zumindest, wenn ich die höre, kriege ich sofort Bock, Mucke zu machen. Und andere Musik, wo ich einfach sage, so, ja, okay, ciao, Alter, mach einfach dein Ding. Das ist so, weißt du, James, wenn ich James Blake höre, kriege ich keine Lust, Musik zu machen. Dann denke ich, so, ich hänge die Karriere an den Nagel. Ja. Aber wenn ich sowas wie Griselda höre, pusht mich das dann schon, dass ich so denke, so, ey, Mann, es kann so simpel sein und einfach geil sein. So. Und ich glaube, das hat voll viele angezeckt.
Also, das ist ja eigentlich eine Ausnahme. Wir dürfen hier gar nicht über US-Rap reden, weil wir ein Deutschrap-Podcast sind. Ich würde gerne.
Ja, wird in Deutschland schon oft genug kopiert.
Echt?
Können wir drüber reden.
Ich finde nämlich noch gar nicht so viele. Also, ich weiß, es gibt nee. Ja eben das.
Es ist auch nicht viel. Es wird nur hier und da, wie gesagt, so inspiriert oder angestoßen davon. Jetzt kopiert ist auch.
Nein, aber so falsch. Zu sagen, die Inspiration höre ich noch bei wenigen. Ich glaube, dass es unterberichtet ist. Ja, und die Kollegen hier in Deutschland berichten halt sehr viel über Modus Mio, aber eben nicht über Underground. Es ist ja eben eigentlich kein Underground mehr. Aber mal egal, ich würde gerne ein Stichwort von dir aufgreifen, nämlich du hast vorhin gesagt, dieser Boulevard, den wir auch hier aufgreifen. Da würde mich mal interessieren, wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst an deine Rap-Liebhaber-Anfänge. Wie wichtig war dir da Boulevard?
Gab's ja nicht. Guck mal, wir sind doch alt, Falk. Zu der Zeit habe ich dir dabei zugeguckt, wie du auf Viva 2 noch so auf Professor gemacht hast.
Wow.
Und da gab es gar keinen Boulevard. Na, ist ja so. Das war ja damals, das war die höchste Instanz sozusagen an Berichterstattung oder Rap-Journalismus. Diese Magazine, Juice und Backspin, die waren zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so wirklich Musikjournalismus. So kam es mir jedenfalls damals nicht
aber
vor.
Aber ich meine jetzt eigentlich so, weil ich verstehe genau, was du sagst und es gibt halt eben den Unterschied von vor 20 Jahren, nämlich mir geht es jetzt so um das Interesse. Also wenn du gehört hast, dass Savage Beef mit Steiger hat, ja, mit Royal Bunker, dann hat dich das früher interessiert, aber du hattest keinen Zugang und heute interessiert sich und heute kannst du mit einem Klick halt zugucken. Kannst du dem, ist das nachvollziehbar, was ich da sage?
Ich finde, ja, also früher waren das aber so, also wenn du jetzt wirklich mal so zum Beispiel, oder auch selbst der Beef von Savage und Echo, ja, der ja schon relativ medial aufgearbeitet wurde, so verhältnismäßig, da gab es dann das MC-Forum, da wurde vielleicht spekuliert, aber es wurde, also von offizieller Seite gab es ja niemanden, der spekulieren konnte, weil wo auch. Und dadurch hatte das auch sowas, ja, so Mysteriöses eher, weißt du? So, du wusstest ja nicht, ja, mystisch, Mysteriöses, so dass du halt nicht, keine Ahnung, du hast dann so gehört, du wusstest ja noch nicht mal so richtig, wie die beiden aussehen oder hast die vielleicht einmal vor einer Kamera reden hören, sonst haben die einfach nur gerappt, wenn du die gesehen hast. Und das war es so. Und das heißt, alles, was drumherum passiert, ist das Privatleben von irgendwelchen Personen und Rappern und wie die sich dann beefen und so, das hat man dann mit Fantasie oder irgendwelchen Battle-Tracks ausgeschmückt und dann hatte man so sein Bild davon, ja, und hat sich seine eigenen Schlüsse irgendwie gezogen. Keine Ahnung, jetzt ist ja so, jetzt ist so, jeder twittert einfach, was er auf dem Herzen hat oder eben auch nicht. Das ist ja, also ich finde es jetzt das Langweilige.
Ja, das ist so wie bei dieser Zeile von Casper, der ja rappt, ich schwöre, Savage ist ein 2 Meter Messerstecher, irgendwie sowas. Sprich, es wird sozusagen ein bisschen von der Fantasie aufgefüllt. Dadurch hat es fast schon romantische Seiten, aber ich meinte jetzt vor allem dieses Interesse nach dem Boulevardesken, das ist doch etwas, dieses Soap-Opera-mäßige ist doch eigentlich etwas, was schon immer auch früher geherrscht hätte. Und wenn es früher die technologischen Möglichkeiten gegeben hätte, hätte die Real Keeper-Szene das genauso genutzt wie heute. Oder siehst du das anders? Geil, Suggestivfrage.
Oh, wahrscheinlich wäre es genauso gelaufen, ja. Aber die Geschichten wären halt langweiliger gewesen. Also.
Ja, wahrscheinlich.
Ich meine, man muss sagen, die Persönlichkeiten damals waren halt alles gut situierte weiße Mittelstandskids, die halt auf einmal irgendwie zwar mega Kohle gemacht haben, aber wie Sammy neulich in seinem Podcast auch erzählt hat, damit auch nichts gemacht haben, was jetzt irgendwie interessant gewesen wäre. Und ich glaube, das wäre, also ja, das wäre bestimmt irgendwie auf offene Ohren gestoßen, aber was hätte mich das damals interessiert, was Eisfeld jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob der jetzt aufgehört hat zu kiffen oder so, weißt du? Also das wäre mir halt damals völlig, völlig egal gewesen. Also nicht, weil ich nicht an sowas interessiert gewesen wäre, aber ich glaube, die Storys heute sind einfach viel spektakulärer und werden ja auch teilweise ausgeschmückt. So, ne?
Ich finde interessant, dass du die Fragestellung gebracht hast, was man denn dann mit seinem Geld macht und vor allem, welche Funktion auch so Rap und der Erfolg mit sich bringt, weil uns das nämlich ganz wunderbar in das erste größere Thema reinbringt, nämlich Capital Bra hat einen Eistee angekündigt. Also er ist erstmal nach Bali geflogen. Man kann davon ausgehen, dass er mit Crow dann dort rumhängen wird. Ist ja nur logisch. Der sitzt nämlich seit dem Quarantänebeginn, seit dem März, seit dem ersten Shutdown sitzt er auf Bali.
Da ist doch eh angekündigt, dass die einen Song zusammen haben. Ne?
Genau. Ich glaube auch, dass da nochmal wirklich aktiv was recorded wird. Und am Strand hat er ein Tetrapack, heißt das ja so toll, hat er das in die Kamera gehalten und meinte so, hier, ich mache einen Eistee, der kommt, ich glaube, ab Februar oder März. Es gibt halt Geschmackssorten, Granat, Apfel, Aprikose, Zitrone und einige andere. Weißt du, wie...
Bist du bezahlt dafür, oder?
Nee, ich will einfach nur die Leute, ich muss ja den Leuten das erklären, ich kann ja nicht immer davon ausgehen, dass alle den Moose-Quatsch so reinlesen wie ich. Ich weiß nicht, ob du machst das ja auch nicht, Digga, du hast dich von Rap abgegrenzt.
Du hast mir vorhin einen Link zu dieser News geschickt, damit ich mir das vorher angucken kann. Da ging eine Seite auf, die heißt Raptastisch. Und das ist einfach Rap-Update. Ja. Ich dachte, nachdem Rap-Update zugemacht hat, gibt es sowas einfach nicht mehr. Aber anscheinend...
Doch, das ist jetzt das Neue. Mhm. Die schreiben auch schon Bücher und so. Geil. Aber hast du auch gelesen, wie der heißt?
Brattee, nehme ich an. Ist es so?
Jetzt wird, ja, Ach, du wusstest das nicht, du hast es nicht gelesen, du hast das jetzt...
Nein, aber diese Seite war der absolute Horror.
Ist
also
so.
Ich konnte da nichts lesen, ich habe die dann wieder zugemacht, aber dadurch, dass Eistee... Und dann dachte ich ja, okay, der einzige Grund, warum der einen Eistee machen sollte, wäre Brattee.
Ja, und es ist tatsächlich so. Was denkst du denn jetzt darüber, dass ein Rapper anfängt, Pizzen millionenfach zu verkaufen und jetzt in Eistee? Und das wird ja auch weitergehen. Das ist ja eine Entwicklung, die wir sehen. Wie geht dir das als Rapper und als Konsument natürlich auch und als Hip-Hop-Fan?
Als Konsument ist mir egal. Also ob da jetzt noch ein bisschen mehr Müll im Regal steht, finde ich nicht so wichtig. Also es sind ja jetzt keine... die Pizza schmeckt bestimmt voll gut und der Eistee auch. Das meinte ich damit nicht, aber das sind ja jetzt keine... Das ist nichts, was die Menschheit irgendwie weiterbringt oder so. Das meinte ich mit Müll. Das ist ungesundes Essen halt. Aber als Hip-Hop-Fan ist es mir vollkommen Schnuppe. Und als Rapper sage ich, ey, hol dir deinen Hack. Also ich finde das... das ist ja in den USA gängig und was er da macht, ist ja nicht, also jetzt wird wahrscheinlich außen so wahrgenommen, wie man, der hat sich dann da zusammengesetzt mit irgendwelchen Food-Designern und was weiß ich und überlegt sich, wie kann das sein und so, sondern nee, das wird lizenziert, der hat ein Mitbestimmungsrecht, wie das aussieht, wie es vermarktet wird so und dann kriegt er da seine, was weiß ich, 20 Cent pro Pizza oder so und das ist ja auch ein Bombengeschäft, also ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Der Typ hat ja nicht wenig dafür getan, seinen Namen aufzubauen. Warum soll er damit jetzt nicht Geld verdienen?
Also das ist nämlich genau der Punkt. Ich finde nämlich das Thema Selbstermächtigung und dadurch sozusagen finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen von dieser Gesellschaft, ist ja im Ursprung gefühlt einer der Ansätze dieser Kultur gewesen. Deswegen... Ja. Verstehe ich irgendwie, wenn Leute das sagen, das ist Plastik, das hat nichts mit Musik zu tun. Ja, es ist halt, nee, es hat nicht nur mit Musik zu tun. Es ist genau das. Hip-Hop ist eben nicht nur Musik. Es ist ja eigentlich dieses Ding, das Beste aus seinem Leben zu machen, aus den schlechtesten Umständen heraus.
Ja, tatsächlich, also so philosophisch habe ich es noch nicht gesehen, aber ich finde, dass ob jemand jetzt einen Schuh designed oder promoted, mit dem assoziiert wird, oder ob jemand eine Pizza oder ein Eistee sich selber, wie gesagt, so jetzt aus dem moralischen Standpunkt finde ich dann eher das Produkt selbst fragwürdig, ob jetzt Kinder noch mehr Süßigkeiten oder Tiefkühlpizza brauchen, weiß ich nicht, aber der Business Move an sich ist doch respektabel. Also.
Was wäre ein Produkt, was du machen würdest?
Also ich finde, es ist echt schwer, vegane Schuhe zu finden. Ich bin ja vegan und ich finde, also jetzt habe ich endlich mal vegane Schuhe gefunden und die finde ich so gut, dass ich dann echt direkt dachte so, das wäre tatsächlich was ich mal machen würde, wo ich meinen Namen draufschreiben würde. Also nicht, dass es jetzt jemanden juckt, aber ich fände es halt so, das wäre was, womit ich mich identifizieren könnte. So. Das fände ich irgendwie okay. Cool.
Ja, also ich fände es auch interessant. Ich bin gespannt. Du hast ja eben von dieser Lizenzart gesprochen. Ich glaube sowieso, dass das eine Zukunft sein wird. Nämlich, ich war mal eingeladen zu einer Diskussionsrunde mit Jung von Matt vor 2 Jahren oder so, wo es darum ging, dass halt große Firmen Angst haben, mit Hip-Hop zu arbeiten. Und neben dieser unverarbeiteten Angst, auf die wir in diesem Podcast wahrscheinlich thematisch auch nochmal zurückkommen werden, gegen Ende hin, wenn es um Hip-Hop und Radio geht, war ich dann auch irgendwann, ich gebe zu, ein bisschen genervt wegen diesem Widerstand. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, es ist auch ganz simpel, die Marken, die Angst haben, dann sollen die halt nicht mit Rap werben. Ist ja auch okay, aber man sollte sich überlegen, weil Hip-Hop ist eine Do-it-yourself-Kultur, dann machen wir es halt selber. So, okay, Auto bauen wird vielleicht ein bisschen schwer, also BMW und Mercedes muss ich jetzt nicht so Sorgen machen, aber man sieht ja in vielen Bereichen, ob nun Wodka oder Gin oder dass Rapper anfangen, ihre Marktmacht, die sie haben, zu übernehmen und ob sie jetzt, das ist das Moralische, was du vorhin gesagt hast, ne? Ob sie jetzt besser sind als die eigentlichen Firmen, das sei jetzt mal dahingestellt, aber oh Gott, ist es besser, wenn in den Charts Popmucke von Rappern ist, als wenn Popmucke von Poppern in den Popcharts ist? Weil das Ich sage immer nee. Ja, weil das Geld dann wenigstens dahin fließt, wo es noch nicht vorhanden war.
Ach so, ja, okay, so gesehen. Aber also jetzt, ich finde, inhaltlich oder was die Qualität der Musik angeht oder so, finde ich das egal. Also ich finde es immer cool zu sehen, wenn Leute, wie du ja meintest, so im Rap gibt es, glaube ich, einfach viel mehr Leute, die sich selber was aufgebaut haben oder die von jemandem aufgebaut wurden, der sich selbst was aufgebaut hat, also wo es so in zweiter Generation vielleicht dann noch ist. Da finde ich es dann natürlich cool, wenn so Leute Erfolg haben. So, ne? Wenn Shindy reich wird, finde ich das super. So, also das ist mir dann ehrlich gesagt nicht so wichtig, wie diese Musik dann klingt oder so, aber keine Ahnung, aber im Grunde genommen macht es keinen Unterschied, ja. Also die musikalische Entwicklung geht halt dahin, wo die Nachfrage ist. Und die Nachfrage ist halt mehr bei Urban Sound, wie es immer so dumm genannt wird, aber so bei, ja, bei Rap-Anleihen irgendwie.
Wenn wir dann mal einen Schritt weitergehen, dann sind wir auch bei sowas wie Shireen David, die nach ihrem Parfum, mit dem sie sich auch selbst ermächtigt, die bringt jetzt nämlich auch einen Eistee. Was würdest du raten, wie heißt der Eistee?
Oh, das weiß ich nicht.
Dirty.
Aber wie? Den check ich
dirty.
Nicht.
Dirty. Naja, Dirty von...
Ach so, Dirty. Ah ja, und dann Tee hinten. Naja, okay. Naja, ey, und ich wusste gar nicht, dass Eistee immer noch so ein Ding ist. Ich dachte, dieses wäre...
Ich dachte auch, es durch.
Capri-Sonne und Durstlöscher umgeschwenkt.
Ja, aber irgendwie, also auch keine Ahnung. Mein größtes Problem, ich bin ja Zucker-Junkie. Also wahrscheinlich darf ich das gar nicht mehr offiziell sagen. Aber ich bin wirklich Zucker-Junkie. Und es ist ja jetzt so, dass die Dinge, die ich gerne trinke, die sehr süß waren, was ich weiß, es ist nicht gut, aber weil die den Zucker reduzieren wollen, machen die da jetzt schon Dingens rein, hier Süßstoff, aber schreiben nicht mehr Light drauf. Das heißt, ich kaufe einen Classic, ein normal.
Man darf nicht mehr Light drauf schreiben.
Ja, dann sollen sie bitte, aber also, okay, dann ist es nicht ihre Schuld, sondern meine, dass ich das bisher noch nicht wusste. Aber ich schmecke das halt raus. Es ist dieser künstliche Geschmack und es ist ganz schlimm für mich, weil es ja die normalen, also diese Classic-Linien mit Vollzucker nicht mehr gibt. Aber anderes Problem. Ich habe noch ein Produkt, Getränke scheint nämlich ein Thema zu sein. Es geht nämlich auch anders. Du kennst Lugatti und Nein?
Ja.
Da,
den Weißwein,
der,
hä?
Ja, der Nein hat einen Weißwein gemacht. Mhm. Ist das besser als ja, oder? Zucker oder Nein oder...
Naja, also ich fand es lustig, weil er hat den ja irgendwie vorgestern oder gestern oder so angekündigt und dann hat, ja. Der heißt Weißwein gegen Traurigkeit, weil es ein Songtitel von ihm ist.
Geil.
Und dann hat Lugatti irgendwie noch so eine Story gemacht, dass natürlich Alkohol nicht gegen Traurigkeit hilft und man soll sich bitte Nein. an seine Freunde und Familie wenden. Das fand ja. ich, also fand ich ganz charmant, aber ja, was heißt, ja... Nee, kann man schon machen. Also ich hatte zum Beispiel, Moses Pelham hat auch so ein Rosé.
Ja.
Und da hat er mir so einen Karton von geschickt und das ist der absolute Shit. Also der schmeckt richtig, richtig geil. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ich bin kein Rosé-Fan.
Warum habe ich keinen Rosé? Ich hasse Rosé. Warum hat er mir den nicht geschickt? Vielleicht wäre das der erste gute.
Vielleicht, weil du gesagt hast, dass du Rosé hast. Ich weiß es nicht.
Nein, das habe ich noch nie gesagt, aber vielleicht, wann war denn das?
So
ist das
Lockdown,
so zeitnah, dass ich mich noch melden kann?
Zum ersten Lockdown war das, glaube ich, so im März, April oder so.
Ja. Naja, vielleicht hörst du das ja hier, Moses, eine einzelne Flasche, mir wird ja so eine 0,3er schon reichen.
0,3er? Ja, also auf jeden Fall.
Ja, so mit Schraubverschluss.
So, wenn man gerne Alkohol trinkt oder gerne Wein trinkt, warum soll man das nicht machen? Also noch ist es ja eine legale Droge und von daher all goody.
Ich meine Tony L ist auch schon am Start gewesen. Es gab schon häufiger Hip-Hop-Weine und Tony D, der Winzer,
ja,
der also
ist
der Sommelier.
Der Weindamager, oder nicht?
Ja, der Weindamager, richtig geil.
Ich beschäftige mich doch noch ein bisschen mit Rap.
Offensichtlich. Soweit ich weiß, hat er einen Pop-Up-Weinladen irgendwo beim Rosenthaler Platz oder so.
Ja, und Dexter hat ja auch einen Wein zu seinem Album gemacht.
Stimmt, Dexter hat auch noch, also Wein scheint ein größeres Thema zu sein. Aber da ist auch wieder die Connecte zu Lugatti und Nein, weil die verstehen sich ja auch sehr gut. Ja. Wir gehen mal einen Schritt weiter zu Leuten, mit denen du dich gut verstehst, ist zumindest der Eindruck, KIZ.
Ja, wir verstehen uns gut.
Die haben ein Mixtape veröffentlicht.
Es ist ein Album. Ja,
echt?
Es ist ein Album.
Echt? Okay, ich habe überall gelesen, es ist ein Mixtape, aber ich sag mal so, ich habe letzte Woche Giggs interviewt aus England, der hat nämlich auch ein Mixtape rausgebracht und ich habe ihn gefragt, Digga, wo ist der Unterschied zwischen einem Mixtape und einem Album? Wo ist er?
Und was hat er gesagt?
Ja, er hat gesagt, er hat die Savage-Antwort gebracht. Ne? Savage sagt immer, bei den Mixtapes kann er sich locker machen und so, da ist nicht so, ja. Wie soll ich sagen, nicht so, ne? Und beim Album, da wiegt das Gewicht der Erde auf ihm so, wie Atlas. Ist das bei dir auch so?
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie großartig Mixtapes gemacht hätte, aber sobald wir bei einem Song sagen, ja, muss nicht fürs Album sein, wird der Song immer richtig gut.
Aber warum?
Weil man, guck mal, an einem Album wirst du gemessen. Also es gibt natürlich auch Künstler wie Lil Wayne oder so, wo man auch an den Mixtapes misst. Oder selbst bei Savage, so die John Bello-Zeit ist ja selbst für ihn selbst auch eine Zeit, an der er Dinge misst und wo er Sachen mit vergleicht. Aber so generell, wenn man sagt irgendwie, keine Ahnung, also gibt's ja nicht mehr, aber früher waren das so MySpace-Exclusives oder komm, wir machen da einfach nur so ein Juice-CD-Exclusive. Die Songs haben die... Was denn?
Ich finde das... Also es ist einfach diese... Das kann sich, glaube ich, heute, junge Menschen können sich das, glaube ich, gar nicht mehr so richtig vorstellen. Es ist so, was denn für eine CD? Wieso denn bei einem, was für eine Zeitschrift? Wie gedrucktes Papier? Das ist so alles so, ich muss inzwischen manchmal ein bisschen dabei schmunzeln dann.
Ja, auf jeden Fall war das immer so, dass diese so Songs haben automatisch eine besondere Leichtigkeit und Energie gehabt. Und man hat auch manchmal Sachen gesagt, die man auf dem Album nicht sagen würde, weil man halt sagt, ey, den Song haben die Leute in ein paar Jahren wieder vergessen, wenn überhaupt, wenn er so lange hält. Und bei einem Album kann es halt sein, dass du 10 Jahre später drauf angesprochen wirst, so, ne? Dass du da an der und der Stelle, was weiß ich, Oliver Pocher so und so beleidigt hast oder so. Und deswegen haben so Mixtapes, ja, da kann man Sachen ausprobieren und so, und man kann danach halt immer sagen, war ja nur ein Mixtape. Ist halt so, wie wenn du besoffen bist und dann Scheiße baust, so. Und die meisten Leute sind, glaube ich, auch besoffen, wenn sie das Mixtape machen.
Ich glaube, das ist die beste Erklärung für ein Mixtape oder im Übrigen auch sehr nice, das inzwischen sehr selten verwendete Wort Street Tape.
Ja.
Ich glaube, das ist die beste Erklärung für ein Mixtape ever. Was hast du gerade gesagt? Das ist wie wenn man besoffen ist und einen Scheiß drauf gibt, war das?
Ne, wenn man Scheiße baut und besoffen, also wenn man besoffen ist und Scheiße baut und am nächsten Tag sagen kann, ich war besoffen.
Genau, Mixtape. Wenn man besoffen ist und Scheiße baut. Fertig. Ein T-Shirt. Ja. Also, ich habe gelesen, dass es ein Mixtape ist. Du sagst, es ist ein Album. Okay, deshalb müssen wir es unterschiedlich bewerten, weil ich wollte mit dir nämlich genau über die Bewertung ein bisschen sprechen. Du bist ja ein bisschen näher dran als ich. Ich habe gelesen, dass es ein Album im nächsten Mai geben soll. Das heißt, es ist ein Album, das auf das Album vorarbeitet.
Ja, genau. Die Ankündigung vom Album, was im Mai kommt, war dieses Album, was jetzt rauskam. Das Album zum Album.
Okay, sehr interessant. Also auf jeden Fall, das habe ich noch nie, das gab es noch nie im Deutschrap. Mixtape gab es schon, es gab auch schon diese illegalen Fake-Alben, das hat ja KIZ auch gemacht, wo jeder und seine Mutter nochmal ein 16er drauf machen konnte. Aber das habe ich noch nie gehört, ein Album zum Album. Das Ding ist, ich habe mir mal so ein, zwei Kritiken zu diesem Album durchgelesen und da stand zum Beispiel drin, KIZ wie 2011. Ein neues Mixtape von KIZ, es ist wie 2011. So, du reist zurück in 2011. Da habe ich mich gefragt, wie kommen dieser Kritiker, wie kommt der da so darauf? Worauf möchte er hinaus? Ist KIZ, klingt das nicht mehr nach 2020 oder wie siehst du das?
Das macht, also KIZ-Alben machen immer Spaß, finde ich, aber es macht auf so eine böse Art Spaß, wie damals die ersten Tapes von denen oder auch Hahnenkampf eigentlich auch noch. Also danach wurde es ja dann auch immer, Also immer ausgefeilter, immer ausproduzierter. Ich finde, das neue Album ist auch sehr geil produziert, aber auf einem anderen Level, eher auf so einem nerdigen Level. Und gar nicht so, dass es einem das aufs Auge drückt. So, ne? Weil bei den letzten Alben war es schon so, wow, die Facette auch noch und da eine krasse Melodie und das Sample ist ein Ohrwurm und so. Und das dieses Mal ist so ein bisschen alles auf Understatement und dadurch halt aber besonders gut, eigentlich so wie früher. Ne? Also find irgendwie, es hat, und vor allem, es hat eben so richtig diesen, ich bin besoffen und baue Scheiße Charme. Also da werden halt wieder Sachen gesagt, die sonst wirklich keiner in Deutschland im deutschen Rap sagt. Also auch so verglichen mit irgendwelchen Farid Bang Songs oder so, ist bei KIZ dann doch immer jede Zeile eigentlich ein Tabubruch. So. Also, und also davon gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so viele von den Tabus. Und trotzdem schaffen die das. Ich glaube, KIZ haben einfach, die haben ein sehr großes Talent, bei sich selbst zu bleiben. Und in diesem Fall finde ich, das, was sie gemacht haben, womit sie eigentlich auch so bekannt geworden sind, also mit dem, was sie auf dem Deutschrap-Kettensägen-Massaker gemacht haben, praktisch den Penis ins Zentrum zu stellen und zu gucken, was man damit alles machen kann. So. Das haben sie, dem sind sie sehr treu geblieben. Und jetzt ist der Penis halt, jetzt hat der halt Laser und WLAN, so, aber es ist immer noch der Penis. Und das, also ich finde, die haben es einfach geil hingekriegt, die Essenz beizubehalten, aber die Zeit nicht auszublenden und den Zeitgeist nicht auszublenden. So, und die alle Lines, die da drauf sind, sind auch in 10 Jahren noch lustig, genauso wie die Lines von vor 10 Jahren von den Jungs noch lustig waren. Und trotzdem hört man, wann sie entstanden sind, aber es macht sie nicht weniger witzig.
Also ich muss auch zugeben, mir geht das auch so. Das hängt für mich aber ganz viel damit zusammen, dass ich ja auch weiß, wie ich KIZ zu verstehen habe. Also mir kann sozusagen gar kein Übersetzungsfehler unterlaufen. Und ich weiß auch, dass da Offenheit herrscht, wenn wirklich etwas problematisch wäre oder so. Mal als Gegenbeispiel Retrogott, der ja sich selbst dann mit seinen homophoben Lines Jahre später auseinandergesetzt hat und zum Beispiel ja live auch einfach Passagen gar nicht mehr so rappt, der die Texte dann in Teilen umgeschrieben hat. Diese Fähigkeit sehe ich bei KIZ eigentlich auch, sollte irgendwas von dem Oeuvre mal problematisch werden, aber da werde ich auch noch mit Jule nochmal drüber sprechen, weil Jule da auf jeden Fall auch noch den einen oder anderen Gedankengang zu hat, aber das werden wir dann hören, wenn sie wieder zurück ist. Ich habe jetzt was für dich, das passt vielleicht super zum Thema Penis.
Dann ist es auf jeden Fall was für mich.
Es ist schon ein bisschen älter. Das ist eines dieser Themen, die ich so mit mir rumtrage, bis sie dann vielleicht mal irgendwann passen. Es sind sozusagen so zeitlose Themen. Und zwar ist es ein paar Wochen her, dass Farid Bang einen Macho-Test gemacht hat. Mhm. Und diesen Macho-Test, den würde ich jetzt gerne mal mit dir machen. Ich lese dir vor und die möglichen Antworten. Und ich mache den im Übrigen sozusagen mit dir mit. Und wir gucken dann mal, wo wir inhaltlich landen, punktemäßig.
Also ich muss mir nichts notieren oder so?
Nee, ich mache das alles für dich. Ich bin sozusagen dein Sekretär. So, es ist der Macho.
Sozusagen?
Ich bin praktisch. Ich bin praktisch. Ja, ja. Bist du jetzt glücklich? So.
Ich bin glücklich.
Es ist der Macho-Faktor-Test nach Shelley Rose Charvet. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich will es hier einmal nur vorweggeschickt haben. Es sind 10 Fragen, um herauszufinden, ob du ein Macho bist. Für die Persönlichkeiten, die jetzt zu Hause das mitmachen möchten, nehmt euch ein Blatt Papier und einen Stift. Ich kann mal vorgeben, A ist immer 4 Punkte, B3, C2, D1 Punkt. Das ist relativ simpel. Ich werde das, wie gesagt, für mich und dich notieren und ihr könnt es zu Hause machen und dann haben wir die Ergebnisse. Fangen wir an mit dem Macho-Test. Wenn ein wichtiger anderer einen Vorschlag macht, dann A, siehst du sofort, was mit der Idee nicht stimmt. B, hast du eine bessere Idee. C, erkennst du sofort, dass dieser Gedanke nur entstehen konnte auf der Grundlage deiner vorhergehenden Ideen. D. Hörst du genau zu und findest heraus, was daran gut ist?
Also eigentlich bis auf die letzte Antwort ist alles mega unsympathisch. Aber ich bin einfach mal ehrlich, ja?
Ja.
Ich kann ja am Ende immer noch sagen, dass ich nur als meine Rapper-Persönlichkeit geantwortet habe. Aber ich würde sagen A.
Okay, A. So, eins. Und ich antworte einfach mal ehrlich als ich. Also bei mir wäre es jetzt tatsächlich D. Zweitens, Menschen.
Das ist jetzt so unangenehm einfach. Wir werden einfach komplett die ganze Zeit, ich werde immer A sagen und du wirst immer D sagen. Ich werde wie ein Arschloch dastehen am Ende.
Nee, ich bin gespannt. Macht ja nichts. Zwei Menschen, zweitens, also Menschen bei deiner Arbeit schauen zu dir auf, weil du einen höheren Wissensstand und mehr Fähigkeiten hast. B. Du weißt, was du tust und du ihnen eine Menge helfen kannst. C. Du die Rolle eines Führers hast. Oder D. Du ihnen das Gefühl gibst, für ihren Beitrag wertgeschätzt zu werden. Also.
Ich schwanke zwischen A und B.
Ja.
Das ist so unangenehm, Mann.
Warum?
Weil ich kann ja Kopf rechnen. Ich weiß, aber du weißt ja nicht, was gut ausgehen wird.
Du weißt ja, du hast doch gar keine Ahnung, wo das landen wird. Du kennst doch das Endergebnis nicht.
Naja, gut. Also ich glaube A.
A. Okay, das ist ja wieder 4 Punkte. Frage 3. Wenn du an eine Situation denkst, wo dich jemand kritisiert hat, dann hat er das getan, weil A, er dich nicht richtig verstanden hat oder einen Fehler gemacht hat, B, er dich für Probleme verantwortlich gemacht hat, die du nicht zu verantworten hattest, C, er einfach eine andere Meinung hatte als du oder D, es einen stichhaltigen Grund gab.
Das letzte, Dora.
Dora, okay.
Du bist bei C, glaube ich.
Ah ja, ich muss zugeben, gefühlt pendel ich gerade zwischen A und das ist ja auch immer situativ bedingt, ne? Ich hau jetzt einfach mal den B. Ich hau jetzt den B raus. Scheiß mal drauf. So.
Jemand anders macht dich für Probleme verantwortlich?
Ja, er dich für Probleme verantwortlich gemacht hat, die du nicht zu verantworten hast. Ja, das ist schon.
Doch, lock jetzt mal ein. Lock mal B ein. Folgt ja deinem Bauchgefühl.
Ja, nein, ja.
Sonst stehe ich am Ende wie der letzte Bastard da.
Ja, wieso? Du weißt doch gar nicht, was bei rauskommt. So, ich doch auch nicht.
Ich kann mir das schon denken.
Wieso denn? Wieso weißt
Weil
du so viel darüber?
Machos sind Narzissten und das ist wie so ein Narzissmustest.
Hast du den schon mal gemacht oder was?
Ja, selbstverständlich.
Und?
Was würdest du tippen? Auf einer Skala von 1 bis 4, wenn 1 bedeutet, man ist gar kein Narzisst und 4, man ist pathologischer Narzisst.
Also, wir sind ja, ich im Gegensatz zu dir, bin ja jetzt einfach mal sehr ehrlich und ich habe echte Wertschätzung für dich. Wir kennen uns ein paar Jahre und als Rapper, als jemand, der extrovertiert in der Öffentlichkeit steht, musst du sowieso schon mal mehr als 2 und die Neutralität haben, das geht gar nicht anders. Du warst aber immer ein sehr fairer und sehr anständiger. Deswegen kannst du keine 4 sein. Deswegen würde ich dich jetzt auf eine 3 schätzen.
Dankeschön.
Und?
Ja, ist das richtig.
So.
Volltreffer.
Also es ist ein bisschen mehr als neutral, aber es ist noch gesund, oder? Stand das da so drin?
Nee,
oder?
Gesund ist es nicht, aber es ist jetzt auch nicht wirklich ungesund. Also man sollte ein Auge drauf haben.
Aber so. Weißt du, was mir bei dir aufgefallen ist? Du hast zum Beispiel auf deinem letzten Soloalbum da beschreibst du ja die Situation. Wie heißt nochmal der Song, wo du über die Scheidung deiner Eltern sprichst und dass du das Keyboard, glaube ich, geschenkt bekommen hast und Mucke gemacht hast?
1985.
Und da sprichst du auch deine Schwester an. Und du hast da irgendwie so inhaltlich, ich kann mir immer nicht Zeilen merken, ich bin zu doof dafür. Ich kann dir jede Snare aufzählen, aber ich kann mir keine Lines merken. Inhaltlich, du kannst es mir gleich zitieren. Inhaltlich sagst du, dass Musik immer für dich das Beste war und dass du sogar sozusagen deine Schwester irgendwie ignoriert oder liegen gelassen hast, weil Musik so wichtig war. Und dann revidierst du die Zeile aber später, weil du dann rappst, dass das schon damals nicht gestimmt hat, was du gesagt hast, dass die Musik wichtiger ist. Habe ich das ungefähr richtig inhaltlich wiedergegeben?
Ja, ich kann es jetzt aber selber nicht mehr zitieren. Ich hab,
du kannst deine Texte nicht, ich auch
die
nicht.
Die alten Zeilen musste ich löschen für die neuen. ja, aber was hat das mit Narzissmus zu tun?
Es hat etwas damit zu tun, dass du, also ich finde eine Aussage zu sagen, Musik war mir schon immer wichtig, ist nicht narzisstisch, aber egoistisch. Ja, diese ja. Dinge bedingen sich für mich, die gehören miteinander zusammen.
Ja.
Und dann revidierst du es aber und sagst, eigentlich hat das schon damals nicht gestimmt. Das heißt, du bist reflektiert genug, außer wenn du natürlich so reflektiert als Narzisst bist, dass du das als Schutzbehauptung eingebaut hast, damit man dich sympathisch findet, du Penner.
Ja, aber das habe ich tatsächlich in dem Fall nicht gemacht. Mache ich an anderen Stellen oft.
Echt?
So schlängel ich mich durch Interviews.
Du Penner. Ja, okay.
Das nennt sich dann Promophase, wenn ich das mache.
Was würdest du sagen, wie viel von so einer Promophase ist Lüge und wie viel ist Wahrheit?
Nee, bei mir tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es, also eine Zeit lang, nicht bewusstes Lügen in Interviews, aber so ja, doppelt drüber nachdenken, auch oft um einen Witz zu machen natürlich und halt um so Zynismus und Ironie auch als Schutz irgendwie zu nehmen und wurde dann schon bei der Halleluja-Promophase weniger und dann bei meinem Album habe ich das komplett gelassen. Also ich fand es dann einfach auch nur noch anstrengend. Und
du meinst dir was auszudenken?
Nee, aber zu überlegen, was ist jetzt die coolste, originellste Antwort oder wie kann ich das sagen, damit ich noch am Ende sagen kann, war nur Ironie oder so ein Scheiß. Also ich würde sagen, damit habe ich abgeschlossen. Also ein guter Witz ist immer geil so, aber nicht auf Kosten der Wahrheit, sage ich mal so.
Okay, gibt es Bereiche sozusagen, die du privat in so Interview-Öffentlichkeitssituationen schützt, also die du nicht, weil es gibt ja so Leute, die einfach alles in die Öffentlichkeit stellen, wo ich weiß, wer sich warum, wie, von wem, wann getrennt hat, obwohl es, also
ja. Beziehungsleben habe ich immer rausgelassen, bewusst. Meine Familie hat da eigentlich auch kaum was zu suchen, außer wenn es halt irgendwie um
die Songtexte geht.
Sogenannte Abstammung geht, genau, oder so Songtexte, so, dann finde ich es auch dumm zu kneifen, so, aber ansonsten hat das nichts in der Öffentlichkeit zu suchen.
Okay, perfekt, weil damit kommen wir zu Frage 4 im Macho-Test. In deiner Familie, A, weißt du meistens, was das Beste für sie ist? B, änderst du selten deine Meinung, wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast? C. Hörst du zu, was sie denken, obwohl du sehr genau weißt, was richtig und was falsch ist? D. Hast du gelernt, zuzuhören und ihre Wünsche zu respektieren, manchmal sogar, wenn du nicht zustimmst?
C.
Also du hörst zu, was sie denken, obwohl du sehr genau weißt, was richtig und was falsch ist. Okay, C ist, das waren 2 Punkte, das heißt, okay. Ich bin tatsächlich D. Mal abgesehen davon, dass ich gar keine Familie habe, aber scheiß mal drauf.
Ja, dann ist es ja auch einfach, Alter.
Ja, also.
Nee, aber du bist ja auch locker 10 Jahre älter als ich. Ja. Dann solltest du auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung mitbringen.
Ja, oder schon hinter mir oder ausgezogen oder interpretiert, was ihr wollt. Das ist ja so mein kleiner Bereich, wo ich nicht so viel preisgebe.
Sprechen wir in der nächsten Sendung drüber.
So, Nummer 5. Wenn du sicher bist, dass jemand falsch liegt, dann A, lässt du es ihn unmissverständlich wissen. Das ist die Rapper-Antwort. Und Rap-Fan-Antwort. Drukus. Die Drukus, herzlich willkommen. B, bist du insgeheim erleichtert, aber kommunizierst das behutsam? Bist du insgeheim erleichtert? Das ist ja auch noch, das ist ja fast noch
dass
besser.
Dass jemand anders falsch liegt, ne?
Ja. Wow. Ja, okay. C. Widersprichst du und wartest auf die Reaktion? Okay, interessant. Und D. Fragst du nach dessen Standpunkt und erläuterst deine Position? Wow.
Ja, mal so. Kommt auch immer krass auf die Person an, ne?
Ja, auch, ja.
Es gibt auch Leute, bei denen ich mich freue, wenn die falsch liegen. Es gibt Leute, wo ich behutsamer vorgehe, anderen, denen ich es direkt sage. Also ich würde aber am ehesten sagen, dass es bei mir C ist. Oder was, warte mal, C war, ich sag, was ich denke und dann warte ich ab.
Du widersprichst und wartest auf die Reaktion.
Ich glaube, das ist so das Mittel, also das so der Durchschnitt, wie ich mich durchschnittlich verhalten würde.
Ich gebe zu, dass ich mich auch sehr wahrscheinlich, C halte ich auch für die richtige Antwort, also für meine. Weißt du, was ich bei C interpretiere, wenn du sagst, widersprichst und du wartest auf die Reaktion, dann das Erste, an was ich gedacht habe, war so nach der Devise, ja, komm schon, na, hast du noch was? Hast du noch Munition?
Ja, aber da kann ja das drin stecken oder auch, um zu gucken, also so Leute zu testen, das kenne ich von mir aber auch.
Okay, Nummer 6. Wenn du einen Fehler gemacht hast, A, das ist so selten, dass du dich nicht mal erinnern kannst, wann du das letzte Mal einen Fehler gemacht hast. B, dann lenkst du die Aufmerksamkeit auf andere relevante Punkte.
Das nennt man Whataboutism.
Ja,
ne?
Mann.
Das ist das, ja.
C, dann wäre es dir lieber, wenn andere nichts darüber erfahren. D, zeigt das nur, dass du nicht perfekt bist.
Also die letzte Antwort ist ja richtig hängen geblieben. Nee, Quatsch.
Die Idee.
Ja. Also ich denke, leider Gottes, was war A nochmal? Aber
das ist so selten, dass du dich nicht mal erinnern kannst, wann du das letzte Mal einen Fehler gemacht hast.
Ich muss das, also ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht sogar so psychologisch gesehen schlauer ist. Ich merke mir nicht so oft meine Fehler. Also,
interessant.
Ich weiß, dass ich dauernd welche mache und ich, also auch größere Entscheidungen, wo sich dann nach Monaten herausstellt, okay, ich habe da jetzt in die falsche Richtung gearbeitet oder das war keine schlaue Idee, sich so zu entscheiden oder keine Ahnung, also so Lebensentscheidungen.
Du bist jetzt wirklich auf A, ne, merke ich.
Ja, aber.
Weil Whataboutism ist nicht dein Ding.
Nee, aber so aus der Motivation heraus tatsächlich, oder was heißt Motivation? Ich glaube, das ist irgendwie so ein Mechanismus bei mir, damit ich nicht die Motivation verliere oder auch weiterhin Risiken eingehe. Ja. Eigentlich eher so, weißt du, dass ich, also ich, wenn mich jemand fragt, was bereust du richtig, dann würde ich sagen, ich erinnere mich nicht dran. Also so.
Okay.
Ich glaube eher aus der Motivation heraus, aber natürlich auch, weil ich ein richtig arrogantes Arschloch bin.
Ich befürchte ja, dass das in diesem Test eher anders interpretiert wird, aber wir nehmen das mal zur Kenntnis und geben dir die volle Punktzahl von 4, die locken wir jetzt ein.
Ja.
Die 7. Frage. Das
ist ja auch langweilig.
Wenn jemand dir Hilfe anbietet, dann A, denkst du, dass er damit sagt, dass du deinen Job schlecht machst und du weißt diese Hilfe zurück? B, lehnst du meist höflich ab, weil du es besser alleine machst? C, überlegst du, ob das Angebot eine versteckte Kritik ist? D, freust du dich über das Angebot und nimmst es dankend an, wenn du Hilfe gebrauchen kannst? Wow.
Also, wenn ich selbstkritisch bin, würde ich sagen B, aber wahrscheinlich eher D. Also, die Realität ist wahrscheinlich eher D. Also, ich nehme schon Hilfe an, aber meistens denke ich, ich mache es lieber allein, aber auch oft, weil ich anderen nichts schulden will oder nicht zur Last fallen will. Also, wir können auch C nehmen, auch wenn es nicht zutrifft, einfach nur, damit ich punktemäßig in der Mitte bin.
Wie du willst. Also, dass es eine versteckte Kritik ist, das würde ein bisschen darauf hinweisen, dass du...
Nee, das stimmt. Also so sehe ich es nicht. Aber dann hätte ich wenigstens die Mitte der Punktzahl. Komm, wir machen es mal interessant, damit wir wissen, was wirklich in mir steckt. Ich nehme mal B.
B, okay. Das sind 3. Genau, 3 Punkte. Wow. Warte.
Ich habe wahrscheinlich doppelt so viel wie du schon.
Fast.
Weil du dich hier so als lieben Schwiegersohn verkaufst.
Ich sehe das ja tatsächlich so. Also ich habe schon, der Unterschied ist ja, dass im Gegensatz zu Rappern bin ich ja in jedem Rapper-Interview und immer mit der Frage konfrontiert, ob ich mich öffentlich, und irgendwann hörst du einfach auf damit, wenn du einfach gefühlt jede Woche öffentlich bist. Ich kann nicht jede Woche spielen. Das ist wie im Big Brother Haus. Ich bin dann einfach irgendwann ich. Und das schon vor 20 Jahren. Ja. Ich kann gar nicht anders. Und es ist tatsächlich so, dass ich schätze es, wenn mir Leute Hilfe anbieten. Und ich nutze sie, wenn ich sie gebrauchen kann. Ich habe sämtliche Eitelkeiten, also weitestgehend. Manchmal mache ich mir noch die Haare. Aber weitestgehend habe ich die Eitelkeiten über Bord geschmissen, weil sie eh nichts bringen. Das ist alles Bullshit. Kommen wir mal zu 8. wenn du mal nicht weißt, wie du etwas tun sollst, dann A, du kannst dich gar nicht erinnern, jemals nicht gewusst zu haben, was zu tun ist. Wow. B, machst du weiter und schwindelst, bis du es doch schaffst. Okay. C,
fake it till you make it.
Ja, ein bisschen, ne?
Ist das.
C, machst du mit was anderem weiter. D, suchst du nach der Antwort oder fragst jemanden, der es weiß.
Ja, auch da wieder oft B.
Du machst weiter und schwindelst, bis du es doch schaffst?
Ja, also so habe ich tatsächlich auch schon viel Geld verdient. Jetzt
du überlistest
ohne Scheiß.
Dich.
Also weil das. Nee, also ich finde, viele Sachen, viele Aufgaben muss man einfach annehmen, wenn man denkt, dass man sie unter Umständen schaffen kann. Und dann, also wenn da jetzt keine Leben dran hängen, so, das würde ich jetzt einem Arzt nicht sagen, aber so in meiner beruflichen Laufbahn oder auch früher in der Schule und so habe ich ganz oft Sachen, also mich bewusst übernommen und dann, während ich es gemacht habe, gelernt, wie man es macht. Aber ich glaube, das ist da nicht gemeint an der Stelle.
Ich glaube auch nicht, dass das gemeint ist, aber ich stimme dir zu, denn so rum habe ich das nicht betrachtet auf B, aber du hast recht.
Ich glaube aber, dann bin ich eher D, also ich bin sehr neugierig und lernbegierig.
Ich würde eigentlich auch D antworten, weil ich immer andere frage und eben neugierig bin und über diesen Austausch ja auch immer ganz neue Sachen noch entstehen. Aber die Beschreibung von B, die du gebracht hast, finde ich akzeptabel. Also pass auf, du gibst jetzt mal D und ich gebe mal mir die B, weil das stimmt, ja. Ich habe auch schon mal Sachen angenommen, obwohl ich sie noch nie in meinem Leben gemacht habe und nicht wusste, ob ich es richtig hinkriege.
Ja, das ist mein Lebenslauf, Mann.
Ja, so ein bisschen und auch wieder nicht, aber ja, ich weiß, was du meinst. 9. Wenn dir jemand sagt, dass es ein großes Problem gibt mit dem, was du tust, A, explodierst du und weist ihn in seine Schranken, B, lässt du ihn wissen, wie falsch er liegt, C, glaubst du, das ist wirklich nicht der Rede wert und er macht eine Mücke zum Elefanten, D, hörst du zu und bist sehr neugierig herauszufinden, was er meint, was schief läuft.
Also vor 5 Jahren wäre es A gewesen, vielleicht auch noch vor 3 Jahren.
Wirklich?
Das müssen andere sagen. Ja,
bist du
mittlerweile
nicht,
D.
Bist du nicht kritikfähig gewesen?
Ich finde es einen Unterschied, ob jemand Kritik äußert oder ein Problem hat mit dem, was man macht.
Ja.
Also Kritik ist für mich etwas, was praktisch theoretisch von jedem kommen kann.
Ja.
Aber wenn jemand ein Problem hat mit dem, was du machst oder wie du es machst, dann ist es erstmal sein Problem mit deinem Scheiß. So.
Ah, okay.
Also deswegen,
du differenzierst zwischen einem allgemeinen Ansatz und einem persönlichen.
Ja, genau. Also ob jemanden etwas stört oder ob jemand etwas schlecht findet, ist ja ein Unterschied. Aber ich interpretiere es jetzt mal so, ob man ein Choleriker ist, wenn man angegriffen wird oder ob man dann bescheiden ist und zuhört. Und da würde ich sagen, bin ich jetzt D.
Also, ich bin im Grundsatz auch D. Ich log das jetzt mal erstmal ein, warte mal, weil ich komme hier sonst durcheinander.
Glaubst du eigentlich, dass als Farid Bang den Test gemacht hat, glaubst
Nein.
du, in seinem Kopf liefen auch so differenzierte Beurteilungen dieses Tests ab?
Ja und nein.
Nicht, weil ich ihn jetzt für dumm halte, sondern einfach nur, ich frage mich halt, ob wir gerade hier ein bisschen übertreiben.
Wir übertreiben.
Wir machen auch den Test jetzt seit einer halben Stunde.
Ja, das macht ja nichts. Wir haben wir haben Spaß dabei. Ich erfahre interessante Dinge über dich. Ja. Also von daher eigentlich alles cool. Und
ich finde es auch gut.
Das Endergebnis wird auch noch spannend. Farid Bang wird das sehr viel schneller gemacht haben. Aber ich weiß, dass Farid Bang tatsächlich die Fähigkeit besäße, wenn er wollen würde. Ich glaube im Übrigen, ich glaube, dass er bei dem Test im Übrigen beschissen hat, aber das werden wir gleich, da kommen wir gleich noch zu. Wir sind ja gleich bei Frage 10. Ich finde allerdings bei diesem hier mit dem, dass es ein Problem gibt mit dem, was du tust, der Ansatz zu sagen, du hörst zu und bist neugierig herauszufinden, was der andere meint, was denn bei mir schief läuft, der ist tatsächlich vorhanden. Aber bei mir ist zum Beispiel der Punkt, wie passiert diese Ansprache? Wenn jemand.
Ja, klar.
Ne, ja, eben genau. Weil, wenn jemand einfach auf total kaputt kommt, was verstehst du, da ist einfach Feierabend. Da gibt es ja gar keine Gesprächsgrundlage, auf der ich mich da auseinandersetzen könnte.
Das würde ich jetzt mal ausklammern. Ich würde jetzt einfach mal sagen,
wenn dein
bester Freund zu dir kommt und sagt, so.
Ja, okay. Mein bester Freund kommt und fragt mich, sagt mir, er hat Probleme mit mir. Okay. Aber das ist was Persönliches, er soll sich ficken gehen.
Dann nimm doch einfach A. Nein. Sei doch einfach einmal ein Mann und nimm A.
Digga, ich hab doch nur Joke gemacht. So, jetzt pass auf. 10.
Ja, ich weiß.
Wenn du etwas herausfindest, das niemand sonst weiß, A, lässt du jeden wissen, dass du etwas weißt, was sie nicht wissen. Das sind all die Fans im Rap, die immer es kacke fanden, wenn jetzt, der hört jetzt auch West-Berlin maskulin, das geht aber nicht. Jetzt kann ich das nicht mehr hören, das ist mir jetzt viel zu bekannt. Ich brauche jetzt den nächsten Underground-Act. Warst du auch so einer?
Ja, früher schon so ein bisschen so, wie sagt man so, Protect Your Heroes mäßig so. Das,
exklusives Wissen, ja. Das war dir wertvoll. Wenn du etwas herausfindest, das niemand sonst weiß, B, erklärst du wehmütig, du wünschst dir, du könntest es erzählen, aber du kannst nicht. C, du bist entzückt, andere in das Geheimnis einzuweihen, das nur du kennst. Oder D, wenn es ein Geheimnis ist, dann behältst du es für dich. Wenn du es erzählen kannst, dann tust du dies.
Ja, mal so, mal so.
Wow.
Wenn ich Texte schreibe, dann eher A. Aber, also ja, bei so Gossip und sowas, ich bin dann manchmal schon so ein Waschvibe, aber ich gebe mir Mühe, D hinzukriegen.
Boah. Okay, ja, also du möchtest D, nicht C.
Ja, nimm mal C auf safe, damit ich karmamäßig nicht irgendwie abkacke.
Okay, habe ich jetzt gemacht. Ich muss dazu sagen, bei mir ist es tatsächlich D.
Bullshit.
Also nicht nur beruflich bedingt. Wenn ich alles erzählen würde, was man mir mal so erzählt, dann wäre ich, glaube ich, tatsächlich tot.
Also
ist wahrscheinlich übertrieben, aber beruflich wäre ich tot.
Aber also, Falk,
ja?
Du bist auf jeden Fall Minimum C. Ich habe alles, was ich an Boulevard weiß ich von dir. Ja. Alles, was ich an Gossip weiß ich von dir.
Es gibt so Halbgeheimnisse.
Dann nimm jetzt einfach C. Nimm einfach C, komm.
Ich setze mich jetzt hier einen rauf. Du hast mich erwischt. Es gibt tatsächlich so Halbgeheimnisse, die wo es halt...
Die sind Halbgeheimnisse, weil du sie weitertrapst.
Halt, nein, die sind halt Halbgeheimnisse. Also, ja, schwierig. So, aber du hast mich erwischt, okay.
Aber so Sachen zum Beispiel, weißt du erzählst mir die dann und ich erzähle die halt auch jedem dann.
Ja, aber das sind so Sachen, die man... Das sind ja nicht meine Geheimnisse, muss man auch sagen. Ja, aber das sind ja auch Sachen, die man tatsächlich erzählen kann, meiner Meinung nach. Sozusagen, wie soll ich denn... Das ist so Berufsfachwissen. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nicht zwingend etwas, was man vielleicht in die Öffentlichkeit trägt, weil das nicht... Ich erzähle ja auch nicht als Automechaniker jedes Detail eines, einer Nockenwelle. Das interessiert nicht jeden. Das sind Teilgeheimnisse. Aber okay, pass auf, wir kommen jetzt zur Testauswertung.
Ja.
Du hast final 24 Punkte, ich 18.
Okay.
Und zunächst wird jetzt erstmal, ich lese vor die Definition laut diesem Test, was ein Macho überhaupt ist. Mhm. Jeder von uns wird zum Macho unter den richtigen Umständen. Erstmal interessant feststellen, wenn Menschen zu Machos werden, handeln sie, als würden sie Folgendes glauben. Sie wissen bereits alles, was zu dem Thema zu wissen gibt. Sie haben keine Probleme. Sie und jeder, der mit ihnen verbunden ist, ist perfekt. Boah, das ist so Rap, Alter. Wenn es Probleme geben sollte, dann hat sie jemand anderer verursacht. Mhm. Boah, Victim Blaming. Sie sind besser, höher, wichtiger und wissender als jeder andere. Das ist ein Macho.
Okay.
Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. Also mit 24 Punkten bist du ein überwiegender Macho.
Ja.
Das bedeutet, du kannst schon sehr dickköpfig sein, bist aber manchmal guten Gründen gegenüber aufgeschlossen oder zugänglich. Da haben wir wieder deine narzisstische 3.
Ja.
Ich bin 18. Ich bin ein Mini-Macho. Hin und wieder gehst du auf die Palme, speziell bei Leuten, die sich aufspielen, aber meist hast du es nicht nötig, der Größte, der Beste oder der Nabel der Welt zu sein. Erschreckend auf den Punkt.
Ja, das stimmt aber auch. Ich habe dich so und so schon erlebt.
Danke. Ich lese noch mal kurz für diejenigen, die Punktzahlen, ihr habt ja jetzt Punktzahlen zu Hause, also 0 bis 15 ist im Übrigen Macho frei, das ist übrigens Farid Bang.
Bullshit.
Er hat bei allem mit D geantwortet und hat dann gesagt, dass der Test kann gar nicht stimmen.
Ja.
Okay. Und deswegen glaube ich, dass er ihn einmal ernsthaft gemacht hat und einmal als Fake.
Ja.
Also wenn man 0 bis 14 Punkte, wenn man Macho frei ist, dann bist du offen für neue Ideen, selbst wenn sie nicht von dir stammen, und du bist bereit, andere Leute kreativ anzuerkennen und deren Erfolg zu feiern.
Nennt man auch Mitläufer übrigens.
Boah, bist du ein... okay, ich lasse das jetzt mal...
Nee,
Nee, come on, Alter. Ich finde...
Ich mach doch nur Spaß, Mann.
Unfair.
Was ist die höchste Punktzahl?
Nein.
Was ist die höchste Punktzahl?
So, pass auf. 15 bis 19 Punkte ist der Mini-Macho, den ich vorgelesen habe.
Ja.
20 bis 30 Punkte ist dieser überwiegende Macho.
Mhm.
Und 30 bis 40 Punkte ist der Mega-Macho. Und die Mega-Machos sind Menschen, also die Menschen sollten dich mit Samthandschuhen anfassen. Möglicherweise überspielst du eine tiefe Unsicherheit. Wow, ist das geil. Du neigst dazu, dein eigenes Lernen und Weiterkommen zu sabotieren. Wow, krass. Ich habe gerade so krasse Hip-Hop-Bilder vom Kopf, indem du Informationen von außen nicht annimmst. Hammer. Also, ich muss zugeben, dass ich in der Mitte so ein bisschen gedacht habe, dass das gar nicht so, aber am Ende die Shelly Rose Charvet, also ich fühle mich abgeholt.
Ich wusste auch gar nicht, dass ein Macho das ist. Ich dachte, ein Macho ist jemand, der Frauen verachtet.
Ja, ich hatte ehrlich gesagt auch, aber eventuell, es ist ihre Macho vielleicht Definition. Kommen wir zu einer anderen Person.
Hat aber Spaß gemacht.
Ja, auf jeden
War
Fall.
Ein bisschen wie Bravo-Hip-Hop.
Ey, voll. Hast du die Tests früher auch immer gemacht?
Nicht in der Bravo-Hip-Hop, aber so diese, wenn man so im Arztwartezimmer liegen immer so Zeitschriften rum, die einen so mental verunsichern sollen mit irgendwelchen Kunsttests. Und bin ich ein leichtes Opfer für.
Ja, es macht ja auch einfach Spaß. Also,
ja.
Kommen wir zu jemandem anders, der vielleicht unter den Bewertungskriterien eines Machos vielleicht auch fallen würde. Finch asozial. Und bei ihm muss man jetzt speziell die Aktion, mit der wir uns jetzt beschäftigen, die hängt zusammen mit dem Video, in dem er hat so ein Weihnachtslied veröffentlicht, in dem er den Grinch spielt.
Mhm.
Und in diesem Video liegt er irgendwann am Boden besoffen und dann schneidet ihm jemand die Haare ab.
Mhm.
Er hat ja wirklich so eine krasse Matte bekommen. Er sieht ja aus wie ein Wrestler. Ich habe ja gedacht, okay, das ist Triple H oder, nee, wie hieß nochmal der eine? The Body Perfect oder, ach, das ist schon sehr lange her. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, diese Haare wiederum, die gibt es jetzt auf eBay.
Die abgeschnittenen oder was?
Genau, der Original Finch Asozial Fokuhila und Schere gibt es jetzt auf eBay.
Mhm.
Ich möchte die Beschreibung gerne, weil das ist wichtig. Bist du eBayer?
Nee, ich hasse das.
Okay, dann wird es dich umso mehr freuen, dass ich das jetzt aufdrösele. Also der Artikelzustand ist gebraucht.
Mhm.
Das finde ich wichtig, dass das, es ist ehrlich, es wird ehrlich angegeben. Der Versand ist ganz wichtig auch, kostet 3,79 Euro.
Mhm.
Ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt im aktuellen DHL-Postbusiness nicht aus, aber.
Also, das wird als Päckchen,
echt?
Oder als Großbrief sogar, irgendwie so Maxi-Brief ist das, glaube ich.
Echt? Ich hätte gedacht, das kriegt man auch billiger. Aber okay, die Schere ist vielleicht so schwer oder so. Man kann jetzt noch ungefähr 7 Tage darauf bieten.
Mhm.
Ganz wichtig, der Verkäufer dieses Artikels hat bisher noch nichts verkauft und hat dementsprechend keine Bewertung. Also es ist ein hohes Risiko,
mhm.
Das möchte ich einfach nur hier noch mitgeben. Aber es haben schon über 50 Leute geboten und 528 Euro sind schon auf der Uhr.
Und wofür wird es gespendet?
Oh, du wusstest es oder du hast jetzt geraten?
Ich glaube, du hast es mir geschrieben, aber ich würde auch mal tippen, dass Finch das so machen würde.
Der gesamte Betrag aus dieser Auktion wird an ein Kinderhospiz gespendet, welches sich um krebskranke Kinder sowie auch deren Familien kümmert. Hierzu legen mein Team sowie mein Label und ich noch weitere 5.000 Euro für das Kinderhospiz auf. Also erstmal, ich finde es generell ja einfach eine schöne Aktion, wenn man sowas macht. Wie geht dir das aus Rapper-Sicht jetzt? Ich bin ja sozusagen Konsument.
Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Also kommt doch niemand zu Schaden. Wahrscheinlich ist es aber, Nura hat sowas mal gemacht, auch sehr geil mit so einem Freunde-Album. Und ich glaube, das war dann für Sea-Watch. Und da ist dann der Höchstbietende abgesprungen, nachdem der das ersteigert hatte für 3000 Euro oder so. Und das hat es dann voll kompliziert gemacht für alle und so. Das war wohl ziemlich beschissen.
Ja.
Ja, da muss man halt dann gucken. Ne? Bei eBay kannst du ja einfach zurücktreten von deinem Gebot. Und da sind wahrscheinlich auch genug Idioten dabei, die dann einfach höchstbietender sein wollen am Ende oder
siehst
so.
Siehst du, das ist so ein Punkt bei eBay, den kenne ich gar nicht, weil ich habe das Problem, dass ich immer nicht zurücktrete. Ich muss immer bezahlen, weil andere Geschichte. Es gibt ja aber auch Rapper, die zum Beispiel sagen, dass sie soziale Sachen machen, aber nie darüber reden. Also die finden das sozusagen scheiße, wenn man öffentlich was Soziales macht. Wie siehst du das?
Da erschließt sich mir bis heute nicht so richtig. Also ich habe da aber auch schon mal mit Kollegen drüber gesprochen, die mir das dann versucht haben zu erklären oder die es mir erklärt haben, wie sie es sehen, aber das war dann immer so, ja, dieses irgendwie Zeigefinger oder dass man dann irgendwie sich als was Besseres darstellen will. Ich sehe es eigentlich eher so als Möglichkeit, anderen Vorbild zu sein oder andere zu inspirieren oder vielleicht die Hemmschwelle abzubauen. Also ich finde alleine, wenn Leute, also wenn wir jetzt mal Sea-Watch nehmen als Beispiel, wenn die nicht so prominente Unterstützung hätten, wären die nie so groß geworden. Und mittlerweile würde ich sagen, ist das einer der, also keine Ahnung, ohne jetzt Zahlen zu haben, aber ich würde mal tippen, dass das so einer der 5 Spenden, Top-Spendenempfänger in Deutschland ist. Oder zumindest in unserer Altersgruppe. Und das ja auch völlig zu Recht und das ist voll wichtig. Und ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, dass so viele Promis darauf aufmerksam machen. Immer wieder. Und deswegen finde ich das auch vollkommen legitim zu sagen. Also ich habe so Spendensachen auch schon gemacht. Wir haben es mit der Band auch schon voll oft gemacht. Wir machen es dann auch teilweise öffentlich. Die Beträge muss man ja nicht zwangsläufig öffentlich machen, aber auch die können voll der Ansporn sein für Leute zu sehen, so ey, keine Ahnung, wenn ich in meinem Freundeskreis rumfrage, kriegen wir vielleicht auch 2000 Euro zusammen, so weißt du?
Also ich kann ehrlich gesagt diese Argumentation auch nicht richtig nachvollziehen, weil ich finde ja, dass viel zu wenig Menschen noch viel zu wenig gute Dinge tun und es sollten viel mehr gute Dinge tun. Und das, was du gerade sagst, also ich finde, dass sich das nicht mal ausschließt. Das, was deine Kollegen dir gesagt haben, warum sie es schlecht finden, ist ja genau dasselbe, was du auch gesagt hast, nur sie finden es kacke und du gut, nämlich, dass man ein öffentliches Beispiel gibt, also sich öffentlich darstellt. Ich kann, wenn ich eine Erklärung suchen würde, kann ich mir nur so eine einzige ausdenken. Erinnerst du dich noch an die Familie Ohofen zufällig?
Ja, einen Namen, aber ich weiß nicht mehr, was das war.
Also, ich sag mal so, die bei mir hat die Berühmtheit erlangt über die Tochter, weil über die Monate lang, ich bin ja tatsächlich ein Boulevard-Motherfucker und interessiere mich mehr oder weniger für so Müll, der wirklich Müll ist und eigentlich unnötig. Aber das ist der einzige Moment, wo mein Gehirn mal nichts zu tun hat und ich entspannen kann. Und die wurde halt, die Tochter wurde halt gefragt, auf dem roten Teppich, auf dem Weg zu so einer Charity-Veranstaltung, wo halt, ich sag mal jetzt, die Eliten, ich pauschalisiere das jetzt einfach mal, sich treffen, um eine Tombola zu machen und so. Und dann gibt's Essen für 2000 Euro und bla bla und so. Wo man sich halt manchmal schon so ein bisschen fragt, okay, wieso? Also ihr könntet doch einfach alles spenden, anstatt noch hier den roten Teppich zu machen. Auf jeden Fall, sie war auf diesem roten Teppich, wurde gefragt, warum sind ihre Lippen so groß, sind die aufgespritzt? Was ja per se schon mal eigentlich eine Scheißfrage ist, aber ihre Antwort war einfach noch besser. Sie hat gesagt, nee, ich habe nur einen neuen Haarschnitt. Und das ging dann ziemlich rum und ich musste da einfach, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, ich musste darüber lachen. Ja, ich weiß auch inzwischen, dass das sexistisch ist. Nichtsdestotrotz, dieser Müll amüsiert mich. Daher kann ich das vielleicht ein bisschen verstehen, wenn man halt diese elitären Veranstaltungen sieht und keinen Bock hat, weil in so eine Schiene gedrückt zu werden, dann kann ich schon nachvollziehen, aber zum Beispiel bei sowas wie hier mit Finch Asozial, der seine Haare versteigert, finde ich halt, im Übrigen für jeden, der das Ding gewinnt, gibt es auch nochmal persönlich irgendwie Tonträger und der kriegt nochmal was geschickt und irgendwie, wen das interessiert, checkt das auf eBay aus und spendet doch mit. Nächstes Thema, über das ich kurz mit dir gerne sprechen würde, ist Rap im Radio.
Mhm.
Und zwar ist das eine Hassliebe oder nur Hass manchmal. Es gibt so Fachmagazine, radioszene.de. Da gab es ein Interview mit Martin Böttcher von BYTE.FM über Rap im Radio und warum deutsches Radio sich so schwer tut mit Deutschrap. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, ist auch vielleicht nicht ganz.
Ich habe es angefangen und dann fand ich es mega langweilig.
Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Was glaubst du, hat sehr viele deutsche Radiosender, warum haben die ein Problem mit deutschem Rap?
Weil die, also das stand ja da drin, aber das ist ja auch naheliegend, die Mehrheit der Menschen, wenn sie Rap nicht mag, bedeutet das in der Regel, dass sie Rap abstoßend finden. Und,
aber du weißt, dass es für jeden, also für jeden gibt es einen Rapper, das ist der Rapper, wo dann die Antwort ist, ich finde Rap eigentlich kacke, aber das ist gut, das gibt es für jeden.
Ja, so Sido halt, ne?
Nein, Sido
oder Crow.
Nein, ja, genau. Nein, ich meine
oder Materia
jetzt,
noch. Stimmt, Materia auch noch.
Also zum Beispiel habe ich das gelesen bei Alligator aus der Richtung von Metallern und so. Also Leute, die wirklich
ach so, ja.
sogar fast schon, ja. ich will nicht übertreiben, aber in der Metal-Szene ist eine Aversion gegenüber Rap jetzt nicht unterentwickelt. Aber Alligator können sich fast alle drauf einigen. Viele.
Ja, aber das ist auch näher dran. Also da, also ich meine es gar nicht wertend, aber so diese Barden-Nummer,
ja, genau. Bänkel-Sänger.
Das ist da schon, genau, das ist da ja schon ein bisschen. Aber wir haben tatsächlich auch viele, also es ist ein Feedback, was wir oft auch so auf Konzerten haben. Also ich höre gar keinen Rap, aber euch höre ich. Wegen der Texte dann halt.
Wegen
so,
der
ne?
Texte.
Genau. So auf der Ebene kriegt man dann noch ein paar Leute.
Und das heißt aber im Übersetzungsfall für mich, dass eigentlich jeder Radiosender in der Lage wäre, seinem Publikum auch Rap-Songs anzubieten, sofern sie denn wüssten, was es in der Vielfalt gibt und was man rauspicken müsste. Das heißt, eigentlich
gibt's. Ja, aber das hängt nicht von den Radiosendern selbst ab. Das hängt ja von den Vermarktungsfirmen ab, die Radioslots verkaufen. Also die Werbeslots im Radio verkaufen. Und die müssen die also nicht nur minutiös timen, wann die stattfinden, ja. sondern es wird ja auch genau gemessen, welche Sendung hat welche Zielgruppe, um welche Uhrzeit hört welche Zielgruppe zu und welche Zielgruppe hört welchen Sender. Und nur um diese Werbepreise aufrechterhalten zu können und die Slots gut verkaufen zu können, wird überhaupt eine Musikredaktion beschäftigt.
Woher weißt du das so im Detail? Du hast dich offensichtlich beruflich
Ich hatte beruflich mal mit so Radiovermarktung zu tun.
Okay, das ist interessant. Ich finde halt auch ein Teil des Problems ist immer noch, dass zum Beispiel, ich lese jetzt mal eine Frage aus diesem Interview vor, aus dem schon sehr viel meiner Meinung nach deutlich wird. Die Frage geht, jedoch bedient eine gute Zahl an Rappern ihre Fans weiter mit den bekannten Klischees. Sie artikulieren Wut, Protest, Aggression. Setzen dabei oft auch ja. auf, ja?
Naja, ja. aber das ist halt genau, so wird halt Musik bewertet, wenn du Werbung verkaufen willst.
Setzen dabei oft auch auf sich häufig wiederholende Parolen, provozieren mit Ausfällen gegen die Polizei, Verherrlichung von Drogen, präpotenten Fantasien, Homophobie und zeichnen ein bisweilen unterirdisches Frauenbild. Und wenn diese Texte als aufgesetzte Provokation oder Satire gemeint sind, werden diese Aussagen von vielen jugendlichen Fans gelegentlich nicht missverstanden? Fragezeichen. Passen sie überhaupt in unsere derzeit ohnehin aufgeheiztes Gesellschaftsklima? Ich verstehe ja schon die Richtung, aus der das kommt. Gleichzeitig habe ich ein Problem mit dieser Fragestellung, weil sie so komplett ausblendet, als gäbe es keinen Grund dafür. Und der Grund.
Ja, aber ich muss sagen, die ganze Diskussion, ich kann mir voll, also ich weiß, wie sehr du glühst.
Ja.
Für dieses Thema, die Rap-Kultur endlich im Mainstream verstanden zu sehen. Ich kann dir ganz offen sagen, mir ist das wirklich komplett egal. Also ich fände es natürlich schön, wenn wir alle mehr Geld verdienen würden, was ja zwangsläufig dann der Fall wäre, aber mir ist es wirklich also auf kultureller Ebene komplett egal, ob Rap oder auch ich als Rapper beim Radio gut aufgenommen werde oder so. Es ist nur aus finanziellen Gründen relevant für mich.
Okay, bezieht sich das also nur auf Radio oder auch auf den Rest der Gesellschaft?
Ja, sonst so eine richtig krasse Schnittmenge mit dem Rest der Gesellschaft gibt es halt nicht so oft. Also beim Radio ist der einzige Punkt, wo du Leute unvorbereitet und gegen ihren Willen sozusagen mit deiner Musik erreichen kannst. Ansonsten, wo soll denn das sonst passieren? Also ich bin ja nicht bei Markus Lanz zu Gast oder so ein Kram halt.
Aber es interessiert dich schon, dass Teile der Gesellschaft dich verstehen, was du ausdrücken möchtest. Jetzt bei Radio habe ich dich verstanden.
Ja, aber die finden das schon raus. Also weißt du, ich finde dieses, warum seht ihr denn nicht, dass es auch die Vielfalt an Rap gibt, das mir die, von dem Zug bin ich wirklich seit einer Weile runter. Also weil das ist, ich finde das gar nicht. Rap holt sich schon was ihm zusteht. Also die erfolgreichsten Musiker in Deutschland sind Rapper, so wenn man den Durchschnitt rechnet, sage ich mal, wie viele Top-1-Alben und wie viel Umsatz und was weiß ich. Keine Ahnung, also dann ist doch alles cool. So, weißt du? Also wenn die 60% oder 80% der Bevölkerung, die das scheiße finden oder denen das egal ist, sind eben Menschen, die kein Geld für Musik ausgeben. Die kaufen sich einmal im Jahr ein Ticket für Herbert Grönemeyer und gut ist. So, aber die anderen, denen ist Rap so wichtig, dass die, keine Ahnung, im Jahr vielleicht 1.000, 2.000 Euro für Platten, Tickets, T-Shirts und alles Mögliche ausgeben. Ist doch super.
Also ich stimme dir ganz zu und ich habe da ganz offensichtlich einen tief sitzenden Trigger, wenn ich es jetzt mal überhöhe, um überhaupt für mich noch eine Begründung zu finden, warum ich diesen Trigger haben darf.
Ja,
dann.
Ja, ich bin gespannt, wo dein Trauma sitzt.
Also, ich meine, wir leben ja in einer Gesellschaft und das ist ein bisschen interessant, weil ich nämlich genau jetzt in Richtung Ende des Podcasts mit dir nochmal ganz kurz auf euer bald erscheinendes Album, an dem ihr arbeitet, komme und ich ja für mich euch als stark politische Rapper sogar wahrnehme. Und dieser politische Anspruch, also das, was ich in euren Texten sehr oft kritisiert sehe, das möchte ich versuchen zu verändern. Ihr macht das sozusagen über eure Schiene und das wäre jetzt die Frage, habt ihr überhaupt diesen Anspruch, das zu verändern oder wollt ihr einfach nur sagen, es ist Kacke und danach ist es auch egal? Weil bei mir ist es so, ich will sagen, dass es Kacke ist und dann möchte ich auch gerne mit versuchen anzuschieben, dass es weniger Kacke ist.
Ja, wir brauchen dich schon. Also wir brauchen Leute. Das wolltest du doch jetzt hören.
Du solltest mich doch jetzt nicht.
Nee, wir brauchen schon Leute wie dich. Also wir,
ja, aber ich brauche Arschtreter. Ich brauche auch Arschtreter wie euch. Aber ist es jetzt so, also ihr formuliert das aus, weil ihr einfach den Frust dann da abbauen wollt? Oder was ist der Ansatz?
Beides. Also den Frust kanalisieren, aber auch die Hoffnung, dass mehr Menschen so denken wie wir und auch so das dann vielleicht auch in Handeln übersetzen.
Aber ganz ehrlich, das ist dann tatsächlich nicht so weit weg von dem, wie es auch mir geht. Also es ist natürlich auch
ja, genau.
Frustausformulierung, wenn ich mal wieder jemandem zum 10.000. Mal erkläre, dass der SUV, den er fährt, jetzt vielleicht nicht so weit weg ist von der Protzigkeit, die man dann einem Rapper vorwirft. So, ey, wo ist denn dein scheiß SUV nicht protzig? Jetzt siehst du, ich werde schon sofort aggressiv.
Ja. Nee, die Parallele sehe ich auf jeden Fall. Du kämpfst da an deiner Front und wir an einer anderen oder mit anderen Waffen.
Jetzt baut er da mir aber eine tolle Brücke, dass wir nicht dass wir da nicht weiter. Kommen wir mal ganz kurz zu eurem Album, an dem ihr arbeitet. Erzähl mir, hol mich mal ein bisschen ab.
Das ist schon fertig.
Es ist wirklich fertig schon.
Ja, natürlich.
Okay, habe ich doch
schon
keine
lange.
Ich doch keine,
schon lange fertig.
Ich doch keine Ahnung.
Folgst du uns nicht auf Instagram?
Ich folge echt ganz wenigen Rappern. Also eigentlich fast gar keinen. Aber ich gucke gleich mal nach. Aber
folg uns mal.
Ich glaube, ich folge euch eigentlich auch schon. Aber weißt du mein Trick?
Folgt uns mal alle. Audio 88 Jessin oder Y-Dope oder Audio 88, beide Zeilen ausgeschrieben.
Soll ich dir sagen, was mein Trick ist? Ich folge Rappern, aber ich gucke nicht bei Insta. Twitter ist mein Medium.
Ah, okay.
Ich bin Twitter-Junkie.
Ja.
Ich gucke recht wenig auf Insta. Es tut mir leid.
Das hätten die mal fragen sollen in diesem Macho-Test. Dann wäre ich auf Instagram gegangen mit einem Punkt und du auf Twitter mit vier. Ja, da hängen die Machos rum auf jeden Fall.
Was passiert denn?
Was wolltest du denn zu unserem Album fragen?
Ja, was passiert denn?
Was schon fertig und im Presswerk ist.
Ja, du kannst mir ja das erzählen. Wir wollten ja nicht so also viel
der,
darüber
der Grund,
reden.
Der Grund, warum Audio 88 übrigens jetzt gerade nicht mit uns hier spricht, ist, weil er unsere Testpressung gegenhören muss und freigeben muss.
Ernsthaft?
Damit wir rechtzeitig die Platten erhalten.
Wow, okay. Hat er dir auf WhatsApp schon geschrieben, ob die okay sind?
Nee, ich habe WhatsApp ausgemacht jetzt hier. Es sind 13 Songs und wie Capital Bra machen wir endlich aus unserem Namen Geld und haben das Album exklusiv auf unserem Shop. Also wenn ihr genug sucht, findet ihr es auch irgendwo anders, aber nur in so langweiligen Standard-Editionen. Bei uns gibt es so Premium-Editionen.
Geil.
Geht auf normalershop.de zusammengeschrieben. Ja, 13 Songs, 45 Minuten Spielzeit, großartige Produzenten wie Drunken Masters, Fahrrad Besessien, Ben DMA, ich selbst, Suff Daddy, Dienst und Schulter, ich habe jetzt bestimmt wieder
Wie heißt nochmal der japanische Streifen, über die Scheibe?
Obi Stripe, sowas gibt es bei uns nicht.
Ich glaube, es heißt nicht Obi Stripe, aber heißt es wirklich Obi Stripe?
Oder Obi Strip.
Obi Strip. Obi Stripe, real shit, no gimmick. Irgendwie so.
Genau. Nee, sowas gibt's bei uns nicht.
Ich verstehe.
Wir haben eine Premium-Vinyl mit farbigen Vinyl und einem tatsächlich ziemlich geilen Gimmick, weil in Deutschland hat es, glaube ich, noch keiner gemacht, einem Wackelbild-Cover.
Oh.
Also zwei Cover in einem.
Oh, Pack. Geil. Ja. Oh, Wackelbild. Ich kann mich an ein CD-Wackelbild, aber ich weiß nicht, ob es Deutschrap war, aber auf Vinyl, auf Deutschrap. Und da ist mal wieder die Follower-Power gefragt. Knallt es uns in die Kommentare, schickt uns auf Instagram die Infos darüber, ob es schon mal im Deutschrap ein Wackelbild-Cover gegeben hat. Das ist sehr wichtig für Audio 88 und Yesin. Und
nee, eigentlich tatsächlich vollkommen scheißegal, Mann.
Und Album kommt im Februar. Ihr werdet sicherlich noch ein paar Sachen vorher kommunikationstechnisch planen. Ich bin damit dir jetzt fast am Ende der Folge des Podcasts angekommen. Was ist dein Track der Woche?
Weiß von Döll. Neue Single von ihm auf dem Talky-Talk-Beat. Brutal. Der Typ ist seine eigene Liga. Seine eigene Klasse.
Woran machst du das für dich fest?
Der spielt da allein.
Beschreibt es mal.
Hört euch den Song an, dann wisst ihr das.
Boah.
Ich finde, das ist tatsächlich bei ihm nicht überhörbar. Erstens, wie gut er rappt und dann aber auch wie eigen und wie, ja, irgendwie auf eine sehr charmante Art ignorant er das auch macht.
Ja. Mein Track der Woche ist von Lord Folter. Schon ein oder zweimal Songs von ihm hier gehabt, die ich in die Liste gepackt habe. Und Lord Folter würde ich jetzt mal so, wenn man den mal so ein bisschen einordnet, dann ist der, der war Griselda, fast vor Griselda, fällt mir jetzt so ein bisschen. Also so sehr düsterer, kaputter Boom Bap mit sehr melancholisch düsteren Texten. Und der hat einen Album gemacht, wo es einen Track gibt mit Talky Talk. Dieser Track heißt Off und Talky ist ja, auf jeden Fall hat sich auch in den letzten Jahren zu einem meiner Lieblingsproducer entwickelt.
Zu Recht
und weil er halt auch so breit einfach in der Lage ist zu produzieren. Also das heißt, er kann sowohl das Klassische in allen Versionen und Varianten, in Perfektion, aber auch das Moderne und für sowas bin ich ja, ich bin ein Bewunderer von Handwerk. Lord Folter hat ein Album produziert, das heißt 1992 Day oder 1992 Day, wo er dieses Mal ein bisschen offener ist, ein bisschen weniger melancholisch. Es wird sogar hier und da etwas fast schon pop-esk gesungen, um nicht zu sagen poppig. Und das steht ihm fantastisch zu Gesicht, weil es einmal nicht ganz so runterzieht. Das meine ich aber nicht mal negativ. Es gibt ja, melancholische Musik hat ja auch ihren Sinn. Und ich kann dieses ganze Album eigentlich empfehlen, aber ich kann nur einen Song auf diese Playlist packen, auf die Schacht- und Wasabi-Playlist, die ihr euch anhören könnt. Der heißt eben Off von Lord Folter. Aber ich empfehle euch, das ganze Album mal anzuhören. Das ist deutscher Underground-Rap, der nicht genügend Aufmerksamkeit in Deutschland bekommt.
Dann wäre es aber ja auch nicht mehr Underground. Aber ist dann nicht sogar ein Audio 88-Feature drauf?
Das ist, glaube ich, sogar richtig, genau. Das heißt, und das ist ein sehr komplizierter Titel, das heißt Y-Rumpel schimmelnde Herzen.
Y-Rumpel ist mein Cousin, der hat es produziert. Yannick heißt er.
Ernsthaft? Achso, Moment, Herzen, hier steht Lord Folter, ja, ja. Featuring Audio 88. Achso, Y-Rumpel und dann kommt ein Bindestrich. Schimmelnde Herzen ist der Titel, genau. Y-Rumpel ist dein wer?
Mein Cousin.
Dein Cousin? Und das soll ich dir jetzt glauben?
Ja. Das Nein, ist so. Ist, der hat fast unser komplettes zweites Album produziert.
Ah, ja. Ist der
Yannick.
Zufällig, ist der ein Freund von Molokko Plus?
Die kennen sich. Ah. Ja, ah. Aber Freunde weiß
okay.
ich nicht.
Okay, Freunde, nein.
Glaub nicht.
Okay, ja, dann habe ich verstanden, wer Y.
So, lass mal Feierabend machen jetzt
ist. Ja, du, wir sind am Ende, Entschuldigung, das ist ein Podcast, da wird halt geredet.
Nee, ich finde es auch voll gut. Ich finde, also du hast mich heute gefragt und ich habe sofort zugesagt, weil du es bist. Aber jetzt haben wir gleich 21 Uhr und ich hatte noch ein bisschen was
Natürlich.
Vor.
Natürlich. Es ist ja jetzt auch Feierabend. Ich danke dir, dass du so spontan eingesprungen bist. Es hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Und
mir auch voll.
Ich wünsche euch viel, viel Erfolg mit eurem Album im Februar. Da wird ja sicherlich vorher kommunikationstechnisch Dankeschön. Noch was gehen. Grüße bitte an Audio 88. Und
ja, so, ich soll dich und alle Hörer übrigens und Hörerinnen übrigens auch grüßen.
Das freut uns natürlich sehr und von dieser Stelle aus natürlich nochmal von uns allen eine gute Besserung an Jule. Nächste Woche dann sehen wir uns oder hören wir uns wahrscheinlich wieder. Abonniert uns und dann gehabt euch wohl, schöne Woche, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.
Tschüssi.
Puls.